Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen. Hallo liebe Nachtschwärmer. Willkommen zurück zu Okkult.
Oh Gott, was für ein Tag, was für eine Woche, wie geht's da?
Ja, ich schließe mich an, was für ein Tag, was für eine Woche.
Aber wirklich, oder? Die Woche ist so verrückt, mein Kopf ist so voll und leer.
Ja, das beschreibt es.
Ich glaube, das wird eine absurde Folge.
Wir haben ja ein bisschen mehr Zeit gebraucht, da du etwas kränkelst oder schon.
Hört man es noch?
Leicht, ein bisschen,
aber nur noch. Ich bin ein bisschen schnupfig. Ich habe sehr gelitten. Ich merke, dass ich je älter ich werde, desto mehr männergrippig werde.
Der Männerschnupfen, der
Bekannte. Ja, schon.
Ja.
Und ich habe original Schnupfen und Husten gehabt. Und ich glaube, ich stirb am Wochenende.
Aber du bist es nicht.
Ich bin es nicht.
Sonst wärst du als Geist hier.
Wer weiß, vielleicht bin ich das.
Vielleicht, ja. Ja, eigentlich wird es ja Zeit für unsere andere Folge, die ich schon so lange geplant habe, unsere ganz reguläre. Aber aus Aktualitätsgründen schieben wir heute eine Nachtschatten-News ein.
Taylor Swift.
Ja, nein, einer der wenigen Sachen, die sich nicht auf Taylor Swift beziehen. Stimmt, das war ja auch wieder ganz krass, was dieses Verlobungsposting da weltweit ausgelöst hat.
Es dürfte das wohl erfolgreichste Social-Media-Posting ever werden, wenn die Wachstumsraten so weitergehen. Was weißt du, was glaubst du, wie viele FollowerInnen hat Taylor Swift auf Instagram?
Habe ich noch nie nachgeschaut, keine Ahnung.
Was glaubst
du? Irgendwas mit Millionen halt. 100 Millionen?
260 Millionen Follower.
Absurd.
Das ist so sick, oder? Also du hast halt einfach eine Viertelmilliarde Leute.
Ist das dein Glas?
Ist es mein Glas?
Ist das dein Glas?
Ist es dein Glas,
dann ist es mein, ja, ich habe eh so Durst. Aber worum geht's heute? Also wie gesagt, wir haben heute Nachtschatten-News, Gossip aus der dunklen Dimension. Bam, bam, bam. Es geht nämlich um ein ungewöhnliches, mysteriöses Objekt, das sich unserem Sonnensystem genähert hat.
Oh ja, habe ich gelesen.
Und seit Monaten für Schlagzeilen sorgt, ganz genau. In den sozialen Medien kursieren sogar Behauptungen, dass außerirdische Lebensformen im November 2025 auf der Erde eintreffen können.
Boah, das brauche ich jetzt da noch, bis deppert.
Der Hintergrund dieser Gerüchte ist die Entdeckung von 3I Atlas, so heißt das Objekt. Ein Himmelskörper, der mit hoher Geschwindigkeit durchs All rast. Während Wissenschaftler das Objekt als interstellaren Kometen einstufen, spekulieren andere, es könnte sich um fortgeschrittene Alientechnologie handeln. Die Spannung steigt, kann man sagen. Und nicht zuletzt, weil vielleicht sagt ihr die was, die Hellseherin Baba Vanga.
Natürlich.
Die ist eigentlich ziemlich bekannt.
Wie heißt sie?
Baba Vanga. Wir werden auf sie kurz eingehen. Und die hat nämlich vorhergesagt, dass für 2025 soll der erste Kontakt mit so Außerirdischen sein. Gut, aber wir werden dem Ganzen auf den Grund gehen. Deswegen willkommen zu unserer heutigen Schlagzeile. Das mysteriöse Objekt 3I Atlas. Komet oder außerirdische Technologie? Am 1. Juli 2025, da entdeckten Astronomen in Chile einen ungewöhnlichen Himmelskörper, der auf die Sonne zuhält. Die Bahn dieses Objekts, später 3I Atlas getauft, verriet sofort etwas Besonderes. Es stammt außerhalb unseres Sonnensystems. Insgesamt gibt es bisher nur 3 interstellare Funde, von denen man sagt, sie kommen außerhalb unseres Sonnensystems. Das war einmal 1I, Oumuamua, falls man das so ausspricht, und 2I, Borisov. Das geht.
Also wahrscheinlich immer die Nachnamen der EntdeckerInnen, oder? Schätze ich mal.
Glaubst du, dass der Entdecker Atlas geheißen hat?
Wäre ein starker Name.
Keine Ahnung, was das bedeutet. Das hätte ich vielleicht recherchieren sollen.
Atlas wäre so ein starker Name.
Na, egal. Ich weiß schon, woher das Atlas kommt. Ich habe es recherchiert, ich habe es nur vergessen. Es kommt von dem Teleskopsystem Atlas. Ich bin eigentlich gut vorbereitet, ja, auch wenn es nicht so wirkt. Und es ist in mancher Hinsicht, wie du schon ein bisschen festgestellt hast, rekordverdächtig. Es saust mit etwa 245.000 Kilometern pro Stunde. Das sind über 60 Kilometer pro Sekunde. Das ist übrigens die höchste Geschwindigkeit, die jemals bei einem Objekt in unserem Sonnensystem gemessen wurde. Und zugleich schätzen frühe Beobachtungen die Größe auf bis zu 20 Kilometer Durchmesser. Also ungefähr so groß wie eine Großstadt. Zum Vergleich, das interstellare Objekt 1I von 2017, da war das, war nur ein paar hundert Meter lang, also deutlich kleiner. 3i Atlas erschien also als richtiger Riese am Himmel. Und natürlich haben die Medien dann gleich eine ganz tolle Headline formuliert, nämlich größer als Manhattan.
Sehr schön.
Aber es veranschaulicht ganz gut die Größe. Astronomen konnten schnell feststellen, dass 3i Atlas sich auf einer offenen Hyperbelbahn befindet.
Mhm.
Du kannst jetzt den Link vom Bild 1 öffnen.
Ach so, okay.
Du siehst hier, was siehst du? Lass dich erklären.
Ich sehe einmal die Erde.
Ja.
So. Und um die Erde herum sehe ich verschiedene Arten der Bahnen.
Mhm.
Ich sehe eine Kreisbahn, die offensichtlich ausschaut wie ein Kreis.
Mhm.
Ich sehe eine Ellipsenbahn. Dann sehe ich eine Parabelbahn und dann eine Hyperbelbahn. Die unterschiedlichste, wie soll man sagen, Richtungen oder?
Ja, so ein Verlauf halt dann unterschiedlicher.
Ja, genau.
Und die Hyperbel, wenn du siehst, die geht halt wirklich so schön um die Erde herum und verlässt sie dann auch wieder.
Ja.
Genau. Seine Herkunft liegt mutmaßlich in den Tiefen der Milchstraße und Analysen deuten darauf hin, dass dieses Objekt aus einem alten Sternensystem stammt und möglicherweise älter als unsere Sonne ist.
Hm.
Also geschätzt sind das so 7 bis 7,5 Milliarden Jahre. Ich habe auch ein paar Artikel gelesen, die schon 8 Milliarden in den Mund nehmen, aber das ist schon krass. Milliarden Jahre, was das?
Völlig absurd. Die Zahl ist so groß. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Wenn du überlegst, eine Milliarde sind 1.000 Millionen.
So, ja, das sagt mir auch gar nichts. Ja,
also das ist echt völlig dumm. Ja, aber das finde ich ja total spannend. Ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich ein Grundinteresse an Astronomie.
Astrologie hätte mich jetzt doch verwundert.
Ich habe so eine Hyperfixation gehabt, nachdem ich mir den Stephen Hawking-Film angeschaut habe. Und habe mir dann auch das Universum in der Nussschale gekauft, weil ich es halt so spannend, also weil ich halt die Thematik so spannend finde, aber ich sage das ganz ehrlich, ich habe nichts verstanden. Nichts. Also mir fällt diese Fähigkeit dieses abstrakten Denkens komplett anscheinend. Die Thematik ist super, super interessant, weil du ja tatsächlich, du kannst ja nichts angreifen, du kannst nichts untersuchen. So wie hohe Mathematik, reines Vorstellungsvermögen de facto.
Das stimmt, das ist ganz arg bei der Mathematik auch, was da rauskommt, dass du ja das nicht greifen kannst, sondern das ist einfach...
Ja, völlig verrückt. Und am unbegreiflichsten sind ja in Wirklichkeit die Leute, die vor Hunderten, teilweise Tausenden Jahren schon über das Universum nachgedacht haben und teilweise völlig korrekte Annahmen getroffen haben. Du hast überhaupt nicht das Material, die ganze Scheiße zu untersuchen. Ah, okay, das blinzelt mir.
Aliens.
Da gibt's ja die Theorie. Ach so, ja, klar, genau, stimmt.
Dass dieses Wissen ja zu uns getragen worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Du darfst jetzt den nächsten Link, wenn er sich hoffentlich öffnet, öffnen.
Ich öffne den nächsten Link. Ich sehe einen Bildausschnitt offensichtlich von einem Horoskop.
Wir sind in der falschen Folge.
Ja, aber wirklich,
endlich wärst du mal
los?
So auf Astrologie gepolt.
Ja, offensichtlich von einem, es ist ja kein Mikroskop. Was redet denn überhaupt? Offensichtlich von einem, wie heißt das Ding?
Weltraumteleskop, aber es ist nicht Atlas, sondern Hubble.
Offensichtlich mit einem Teleskop aufgenommen. Also es ist kein Bild, es ist eine Videosequenz, die in der Mitte auch gekennzeichnet die Bewegung von irgendeinem kleinen Punkti zeigt.
Genau, das ist 3i Atlas.
Genau.
Im Juli.
Das Punkti.
Richtig. Und vielleicht erkennst du auch so ein bisschen drumherum, so ein diffuses Koma heißt das in der Fachsprache. Das bezeichnet die Hülle aus Gas und Staub drumherum. Die NASA bestätigte, dass es sich bei 3i Atlas um einen aktiven interstellaren Kometen handelt. Und dieses Koma wurde auf rund 24 Kilometer Durchmesser geschätzt. Das deutet auf einen großen Vorrat an flüchtigen Stoffen wie Eis, Gas und Staub hin, der durch die Sonnenerwärmung ausdampft. Das heißt, der eigentliche Kern ist viel kleiner, aber das ausgestoßene Material bildet dann diese leuchtende Hülle. Und tatsächlich konnten ForscherInnen bereits jetzt schon Wasser in Form von Eis und Dampf in 3i Atlas nachweisen.
Mhm.
Das ist mal so viel zu 3 Atlas, so grundsätzlich. Bevor wir uns jetzt weiter mit diesem Objekt beschäftigen, finde ich es ganz interessant, sich mal die vorherigen anzuschauen. Das wäre eben 1i und 2i. Das erste war 1i mit dem unaussprechlichen Oumuamua, entdeckt im Oktober 2017. Und der zweite war dann 2i Borisov im Jahr 2019, also im Zweijahresschritt eigentlich. Oumuamua kommt aus Hawaii und heißt Speer.
Ah, wie schön.
Der überraschte die Fachwelt vor allem durch seine bizarre Gestalt, weil das war so ein zigarrenförmiges Objekt. Ohne erkennbares Koma, also der hatte nicht diesen Schweif. Das war schon sehr interessant. Und durch diese komische Form hat man da schon, oder gab es von einem Professor, von einem Harvard-Professor, nämlich R.V. Loeb, der hat das als außerirdische Sonnensegelsonde interpretiert, durch diese Form.
Mutig.
Er hat diese Hypothese aufgestellt und eben gemeint, das ist eine Technologie, um uns auszuspähen. Was lustigerweise ja wieder ein bisschen auf diesen Namen Späher passt. Ja. Die meisten führten alternative, natürliche Erklärungen an, etwa ungewöhnliche Ausgasungen. Und das Interessante aber bei dem Objekt ist, es blieb mysteriös, weil es ist so schnell wieder verschwunden, dass man nicht genau analysieren konnte. Also tatsächlich, bei dem Objekt weiß man bis heute nicht genau, was es war. Zwei Studien gehen aber davon aus, dass es sich bei 1i um ein Bruchstück von einem dem Pluto-ähnlichen Exoplaneten handelt. Exoplanet, weißt du, was bedeutet?
Zerstörter Planet.
Nein, das bedeutet ein Planet, der eben außerhalb unseres Sonnensystems liegt.
Wie dumm war gerade meine Antwort. Zerstörter Planet, es gibt ja Exoskeleton. Ja, vergiss es.
Ach so, ja, wenn man so hell. Aber dumm. Du, wenn ich dich so schnell frage, ich weiß auch nicht, ob ich das gewusst hatte. 2021 publizierte Loeb dann auch so für astronomische Laien, sage ich mal, ein lesbares Buch und hat aber da die Argumente für und gegen die Hypothese geliefert. Also sehr schön wissenschaftlich gemacht, jetzt nicht nur seine Hypothese vertreten, sondern auch gleich angeführt, was dagegen spricht. Aber wie gesagt, es bleibt offen, was es wirklich war. Ich habe dir jetzt mal auch mitgebracht, was für die Aliensonde-Hypothese spricht, so ein bisschen aus seinem Buch heraus. Das ist diese ungeklärte Beschleunigung. Es gab keinen klar sichtbaren Schweif oder Ausgasungen, wie man sie sonst von Kometen kennt. Und trotzdem beschleunigte 1i ein wenig, als würde es eine Art Antrieb nutzen. Dann die Form und Reflexion, wie gesagt. Das Objekt wirkte ungewöhnlich langgestreckt, fast scheibenartig schon. Und manche ForscherInnen wie A.V. Loeb meinten, es könnte eben ein Sonnensegel sein.
Aber da beginnt es ja für mich schon mal, woher zum Teufel war sie, dass das nicht aus unserem Sonnensystem kommt?
Ja, das ist über die Analyse, die machen das. das Teleskop weiß so, das.
Ah, okay, verstehe.
Ja, ich weiß es auch nicht genau, wie das funktioniert, aber das können die tatsächlich feststellen. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, das Teleskop kann ja auch die Laufbahn errechnen und dann wissen, also das ist jetzt alles, wow, das habe ich nicht recherchiert, das sage ich mir jetzt gerade wirklich aus den Fingern. Ich glaube, das kann halt die Bahn berechnen und dadurch weißt du dann, das kann halt nicht aus unserem System kommen. So, gegen diese Alien-Hypothese. Aber wir sind bei 1i, nicht bei 3i. Nicht vergessen.
Ich auch nicht vergessen.
Viele AstronomInnen meinen aber, die Beschleunigung sei durch Ausgasungen von Eis zu erklären. So wie beim jetzigen eigentlich. Nur halt sehr schwach und ungewöhnlich, dass man jetzt diesen typischen Schweif, den der Komet normalerweise haben sollte, nicht erkannt hatte. Es könnte nämlich auch ein sehr trockener Komet sein.
Ja.
Die Beobachtungszeit war viel zu kurz. Also das Objekt war eben nur wenige Wochen sichtbar. Die Datenlage bei dem Objekt ist sehr dünn und dadurch meinen sie, dass natürlich viele Anomalien entstehen, wenn du so wenig Daten zum Verwerten hast. Ja, und die Mehrheit der Wissenschaftler bleibt eben skeptisch. Was sagst du, Tommy? 1i?
Was sag ich? Die Form natürlich komisch.
Schon, also
voll.
Beim Kometen sehe ich keine Zigarre.
Na, sehe ich ja keine Zigarre. Sehe ja nichts Scheibenhaftes. Sehe ich nicht. Aber ich habe ja da eine Kindergartenvorstellung von einem Kometen. Oder halt nicht gar nicht Kindergarten, sondern Hollywood-Vorstellung von einem Kometen. Ich sehe auf jeden Fall keine Zigarre, die da durchs Weltall fetzt. Diese Sonnensegelkiste finde ich cool.
Das ist der nächste Link eigentlich, den könntest du mal öffnen, das passt hier gut rein. Das ist so die Flugbahn, genau.
Typische Hyperbel.
Ja, auch. Aber das ist so richtig bei der Erde vorbei, weißt du? Das ist schon wie so ein Ausspionier-Ding. Findest du nicht?
Ja, nein. Da sehe ich wieder tatsächlich recht. Also der fetzt ja wirklich aus dem Nichts kommend an der Erde vorbei und schleicht sie dann wieder. Ist verdächtig. Man kann sagen, es ist verdächtig.
Ja.
Man kann auch sagen, es ist Zufall, aber man kann auch sagen, es ist verdächtig.
Und dass man eben wirklich nicht mehr darüber weiß. Ist halt irgendwie unter Anführungszeichen. Man wird es nie genau wissen bei dem Objekt. 2i Borisov hingegen entdeckte man 2 Jahre später und das verhielt sich im Grunde weit weniger rätselhaft. Dieser, ich sage jetzt mal interstellare Besucher, entpuppte sich als ziemlich normaler Komet. Und war unseren heimischen Kometen sehr ähnlich. Und obwohl Borisov wissenschaftlich spannend war, er hat zum Beispiel sehr viele Kenntnisse über den chemischen Aufbau und die Materialien, die er in sich trägt, sozusagen gegeben, wo wir auch wieder nicht wissen, woher.
Wie? Wirklich, wie? Ich schau doch da nur hin.
Ja, wirklich, das wird jetzt Zeit der Zukunft, Sebastian, da dann einen Einspieler macht und das irgendwie nochmal nachrecherchiert, wie genau dieses Teleskop funktioniert und warum die Aussagen über das Material treffen.
Völlig absurd, oder?
Zukunft, Sebastian, freu dich drauf. Zukunft Sebastian hier. Ihr habt euch gefragt, wie ForscherInnen Daten über Kometen wie 3i Atlas gewinnen. Ich stelle euch jetzt kurz die 6 gängigen Schritte vor. Erster Schritt: Bahnbestimmung. Gleich nach der Entdeckung werden über Wochen und Monate präzise Positionsdaten gesammelt. Teleskope auf der Erde messen die exakte Position, wie zum Beispiel von 3i Atlas, Nacht für Nacht. Diese Daten werden dann in sogenannte Ephemeriden umgerechnet, also in eine Bahnkurve. Und sobald klar ist, die Bahn ist hyperbolisch, weiß man, es ist ein interstellares Objekt. Das Ergebnis, man kann die Herkunftsrichtung und den zukünftigen Kurs berechnen. Schritt 2. Helligkeit und Reflexion. Mit Photometrie, also Helligkeitsmessungen, wird ermittelt, wie viel Sonnenlicht das Objekt reflektiert. Daraus kann man dann schließen, wie groß der Kern ungefähr ist und ob er von einer Gaswolke umgeben ist. Und Vergleiche mit der Helligkeit liefern dann auch über die Zeit Hinweise auf Rotation und sogar die Oberflächenstruktur. Bei 3i Atlas zum Beispiel zeigte sich, dass er für seine angenommene Größe ungewöhnlich hell war. Und das ist ein Punkt, den Evi Loeb auch für seine Alien-Technologie-Theorie nutzte. Dritter Schritt ist dann eine Spektralanalyse. Durch Spektrographen an großen Teleskopen, wie zum Beispiel dem Hubble oder dem James-Webb-Teleskop, wird das Licht des Kometen zerlegt. Denn jeder Stoff hat sozusagen ein chemisches Fingerabdruckmuster im Licht. So fand man bei 3i Atlas Wasser in Form von Eis bzw. Dampf, Kohlenstoffverbindungen und auch Staub, ähnlich wie bei bekannten Kometen. Die Spektroskopie verrät ForscherInnen die chemische Zusammensetzung und damit, ob das Objekt, ich sage jetzt mal, exotisch ist oder auch nicht. Vierter Schritt ist dann die Beobachtung des Komas und des Schweifs. Mit Hochleistungskameras, wie zum Beispiel wieder am Hubble-Weltraumteleskop, konnte man direkt sehen, dass sich ein Koma gebildet hat. Es besteht aus Gas und Staub und war ca. 24 Kilometer groß bei 3i Atlas. Die Form des Schweifs verrät außerdem, wie schnell und stark das Eis ausgast, wenn die Sonne das Objekt erhitzt. Und daraus schließt man, wie aktiv ein Komet ist und welche Stoffe verdampfen. Der fünfte Schritt geht dann über Infrarot- und Radioteleskope. Und durch diese Infrarotbeobachtungen können Wärmesignaturen gemessen werden. Das klärt die Frage, wie stark sich das Objekt aufheizt. Radioteleskope werden dann wiederum eingesetzt, um Radiowellen oder Molekülsignaturen zu messen. Manche ForscherInnen lauschen mit den Radioteleskopen dann auch auf künstliche Signale. Bisher hat man von 3i Atlas aber keine Signale bekommen in dieser Richtung. Und der letzte und sechste Schritt ist dann der Vergleich mit den Modellen. Am Ende werden dann alle Beobachtungsdaten gesammelt und mit Computermodellen verglichen. Dort stellt man dann Fragen wie: Passt die Helligkeit zur angenommenen Größe? Erklären die Ausgasungen die Bahnabweichungen? Gibt es Analogien zu bekannten Kometen? Und viele andere Fragen. So, liebe NachtschwärmerInnen und Vergangenheitstommy und Vergangenheitssebastian, ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen, wie ForscherInnen zu so relativ exakten Daten von solchen Himmelsobjekten kommen. Ja, und ich würde sagen, dann ist meine Arbeit hier getan. Zurück zu euch. So, und dann kommen wir wieder zurück zu unserem dritten galaktischen Gast heute, den 3i Atlas. Aber natürlich, weil ich weiß, dass du das liebst, fangen wir mit der wissenschaftlichen Perspektive an. Die überwiegende Mehrzahl der AstronomInnen betont, dass es für eine außergewöhnliche Alarmstimmung eigentlich keinen Anlass gibt. Also was man bisher über 3i Atlas herausgefunden hat, passt zu einem normalen, unter Anführungszeichen, Kometen. So zeigt 3i Atlas im Gegensatz zu 1i eindeutige kometentypische Aktivitäten. Er sublimiert Eis und Gas, er bildet diesen Schweif. Alle Daten deuten darauf hin, dass es sich um einen gewöhnlichen Kometen handelt, der von einem anderen Sonnensystem ausgestoßen wurde. Das betonte übrigens der Astronom Daryl Seligman von der Michigan State University.
Buh.
Und auch die NASA-Wissenschaftler haben schnell klargestellt, dass von diesem Besucher keine Gefahr für die Erde ausgeht. Denn 3i Atlas wird der Erde auch nicht besonders nahe kommen, maximal bis auf 1,8 astronomische Einheiten. Also das sind etwa, was heißt das überhaupt? Das sind etwa 270 Millionen Kilometer Abstand. Also auch das sagte nichts, aber es sagte, dass es sehr, sehr weit weg ist.
Huiuiui, nochmal Glück gehabt.
Aber ich habe auch deswegen noch einen Vergleich mitgebracht. Das ist die doppelte Distanz, die Erde zur Sonne hat, damit das ein bisschen vorstellbar wird.
Aber erkennbar, glaube ich.
Ist sehr gut, dass du das jetzt sagst, weil jetzt kommen wir eben zu einer sehr interessanten zeitlichen Konstellation.
Ui, was wird das für ein Datum sein?
Na, es ist eh, es ist so.
Sebis Augen leuchten.
Es ist so Ende November, da wo ja angekündigt worden ist, dass die Alien mit uns theoretisch Kontakt haben
ab können. Ab von der
Baba Vanga, genau. Baba die kommen Vanga. Wir auch noch. Aber jetzt geht's einmal darum, dass das, wo es dieser Komet eben die näherste Stelle zur Erde hätte, man natürlich viel präzisere Daten über dieses Ding sammeln könnte. Aber wenn sich dieser 3I-Atlas aus Sicht der Erde in der Sonnennähe befindet, ist er so nah und genau in dem Punkt bei der Sonne, dass das Sonnenlicht praktisch alles überblendet. Wir können gerade, wenn dieser Punkt erreicht ist, wo wir die meisten Daten sammeln könnten, gerät er praktisch aus unserem Sichtfeld, weil uns die Sonne da blendet. Für AstronomInnen ist das vor allem eine Beobachtungsherausforderung, aber andere meinen, das ist eben kein Zufall.
Mhm.
Und es ist schon komisch, dass es genau dann so steht, die Sonne und alles, das...
Es ist extrem komisch, aber es ist eine extrem lange Reise, um uns Deppen ausspionieren zu wollen.
Ja, ich weiß nicht.
Also sie nehmen ein paar andere auch mit am Weg.
Ich weiß nicht, wie weit die Technologie ist.
Ja, smart, stimmt.
Also, you never know. Du merkst schon, das ist ein bisschen komisch trotz allem.
Ja, ja, na, das ist komisch.
Also trotz der wissenschaftlichen Einordnung als Komet hat 3I-Atlas eine beispiellose Welle von Spekulationen über außerirdische Technologien ausgelöst. Wie schon erwähnt, auch hier wieder, vielleicht fällt dir der Name auf, Professor Evi Loeb. Der hat das wieder mal angestoßen und der ist mittlerweile eigentlich in dieser Szene recht bekannt für seine unkonventionellen Thesen.
Ja, so eine kleine UFO-Maus, oder wie?
Genau, und er hat auch hier gleich im Juli einen wissenschaftlichen Artikel mit dem provokanten Titel »Ist das interstellare Objekt 3I-Atlas außerirdische Technologie?« Das hat natürlich dann gleich sehr viel Wellen geschlagen und er hat sogar zwei Physiker aus Großbritannien, die an diesem Artikel mitgearbeitet haben, mit reingebracht, die aber jetzt mittlerweile auch sagen, es geht vor allem um ein Gedankenspiel. Also tatsächlich sagen die selber jetzt, es ist eigentlich mehr dazu gedacht, dass die Leute ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass das absolut möglich ist und dass auch die Regierungen und wir Menschen uns ein bisschen auf dieses Gedankenexperiment einlassen, damit, wenn es dann einmal wirklich soweit ist, wir nicht völlig vor vollendeten Tatsachen stehen, beziehungsweise wir einfach jetzt schon uns Gedanken machen sollten, wie wir damit umgehen, was können wir für Technologie noch schaffen, wo muss die Wissenschaft noch sich weiterentwickeln, damit wir sowas früh erkennen und damit wir einfach noch bessere Daten sammeln können und vorbereitet sind auf das.
Es wäre so wild.
Es wäre schon sehr wild. Aber nichtsdestotrotz fußt sein Artikel auf wirklichen Gegebenheiten dieses Objekts. Zum einen ist es eine außergewöhnliche Helligkeit, und seine Größe, wie schon erwähnt. Und der Komet ist viel heller als erwartet. Und das kann schon so gedeutet werden, woher kommt das und warum?
Mhm.
Also man kann das tatsächlich so interpretieren, dass das vielleicht eine eigene Energiequelle hat.
Also das selber Licht eingeschalten ist. Aber könnte da ganz eigene, uns nicht bekannte Technologie sein.
Aber es kann auch sein, dass es eben aus irgendeinem Material besteht, was wir noch nicht kennen, das dieses Leuchten verursacht. Das ist genauso möglich, klar. Was auch noch wirklich komisch an dem Objekt ist, ist diese fein getunte Bahn, wie er sie nennt, weil 3I-Atlas fliegt an eigentlich fast allen Planeten unseres Systems heran. Wenn du dir diese Laufbahn anschaust, das ist Venus, Mars, Jupiter, das klappert der richtig ab.
Also er schaut sie wirklich alle an.
Kann man so interpretieren, dass das eben kein Zufall ist,
Ausflug.
Sondern ein Vehikel ist, das da einen Ausflug macht, ganz genau. Oder vielleicht gegebenenfalls Sonden in dieser Nähe absetzt mit irgendeiner Tarnfunktion, die wir gar nicht erkennen. Der größte Punkt, den er da auch nennt, ist, dass es schon erstaunlich ist, dass gerade da, wo wir die meisten Daten über dieses Objekt sammeln könnten, es für uns unsichtbar ist. Oder mehr oder weniger unsichtbar. Es geht auf Tauchstation, könnte man auch sagen. Ja, aber natürlich kannst du dir vorstellen, was das Ganze gemacht hat, oder? Diese Vorstellung hat in den Social Media und vor allem auf TikTok
befeuert.
Befeuert, ja, das ist wirklich abgegangen. Also ja. Ich habe dann auch unzählige TikToks ausgespielt bekommen.
Ja, habe ich auch schon gesehen.
Mit die Aliens kommen im November und bla bla bla. Was ist dein Gefühl? Ist es jetzt nur ein Komet?
Naja, alles, was du gerade beschreibst, lässt natürlich der Fantasie schon freien Raum und du kennst ja grundsätzlich meine Einstellung zu all den Dingen, die wir in dem Podcast besprechen, aber bei UFOs hast du mir.
Das ist ja immer rein rechnerisch, wie man oft sagt.
Ja, na voll. Natürlich gibt es außerirdisches Leben, da brauchen wir nicht groß drüber diskutieren. Also alles andere macht keinen Sinn, wenn wir die einzigen Lebewesen auf all diesen Milliarden Planeten sind, na gute Nacht. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass andere Zivilisationen, dass es Zivilisationen gibt, die deutlich höher entwickelt sind wie wir, ist auch extrem groß. Und dann haben die halt da so ein 20 Kilometer Raumschiff und können sie genau ausrechnen, wann sie wo sein müssen, damit die wenn sie über diese Technologie verfügen, sie nicht sehen, pff, das geht sich schon aus. Also das macht in meinem Kopf schon Sinn.
Ich glaube auch, wenn die so hoch entwickelt ist und so einen Weg zurücklegen kann, dann wird die schon auch irgendwie managen können, dass es die Hand oder irgendwie was anderes gibt, was es ist.
Über was ich mir viel mehr Sorgen mache, ist, wenn ich so weit entwickelt bin, dann würde ich doch eigentlich, wenn ich da so einen Ausflug mache, vorher irgendwie so, weiß ich nicht, eine Speerdrohne hinschicken oder so.
Das wäre 1i gewesen dann.
Wenn das hier Speerdrohne ist, dann Mahlzeit.
Meinst du das 3i oder was?
Ja.
Ja, das ist zu groß, aber eben vielleicht war 1i der Vorbote, der Speer. Und ja, 3i ist jetzt irgendwas anderes. Was jetzt vielleicht
das Mutterschiff.
Ja, na, glaube ich nicht einmal das, sondern ich glaube eher, vielleicht hat das so andere Sonden noch abgeworfen.
Ja, kann ja sein. Und das ist ja das große Problem an der Thematik, es macht so viel Sinn. Also natürlich macht es Sinn. Weil wir würden es ja nicht anders machen. Wir machen es ja aktuell auch nicht anders. Also wir versuchen ja gerade irgendwie den Mars zu besiedeln.
Stimmt, ja. Ey.
Und andere Zivilisationen sind vielleicht in der Zerstörung ihres Planeten schon viel weiter wie wir und brauchen vielleicht jetzt den Platz. Also all diese Plots aus so vielen Filmen, die wir alle gesehen haben, machen verdammt nochmal Sinn. Und wenn wir, keine Ahnung, bei uns ist ja gerade eher eine Rechenthematik, schaffen wir es, bis wir diesen Planeten runtergerockt haben, technisch schon so weit zu sein, um irgendwie zu übersiedeln.
Beziehungsweise sind die anderen schnell genug, unsere Ressourcen zu bekommen, bevor wir sie zerstört haben.
Ja, genau. Voll. Ja. Und da wird es natürlich dann kritisch bei all diesen Diskussionen, was wollen die von uns? Brauchen die, ich sag jetzt irgendwas, brauchen die Menschenfleisch, damit sie ihre Generatoren, also
dann, weißt, hätten sie eine gute Chance.
Ich sage jetzt wirklich irgendwas, sie haben vielleicht urwenig Goldvorkommen auf ihrem Planeten, aber an ihrer Hauptenergiequellen füllt sie mit Gold und die müssen halt jetzt alle Planeten abgrasen. Das klingt jetzt zur Banane, aber es kann ja alles sein.
Ja,
also das
sicher.
Ist ja vorstellbar. Und dann kommt ja noch auf Metaebene dazu, es fehlt uns ja logischerweise komplett die Vorstellung, was das alles sein kann. Wir denken ja, gerade wenn wir irgendwie so an Aliens denken, denken wir immer in festen Formen zum Beispiel. So, wer sagt, dass das nicht ein Gas ist?
Ja, stimmt, ja. Also, wir haben diese Person im Kopf, aber ja, es kann ja jede Form haben, ja.
Oder es ist vielleicht was wir nicht kennen.
Ja, stimmt, ja.
Und deswegen, ich bin happy über so Theorien, die jetzt zum Beispiel mit einem herumfliegenden Teil da oben zusammenhängen, weil das kann ja alles nur greifen. Und macht für mich total Sinn. Alles, was dann drüber hinausgeht, wie zum Beispiel, wer sitzt da drinnen und steuert das drum? Da wird's dann gefährlich.
Ja, oder vielleicht ist es ja auch Autopilot.
Ja.
Summa summarum aber kann man jetzt sagen, der Harvard-Professor sagt jetzt auch, es ist möglich, dass es was anderes ist. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich, sagt er selber, dass es ein Komet ist. Ein ungewöhnlicher, aber ein Komet. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat er schon recht mit diesem Gedankenspiel, dass man ein bisschen sich darauf einlassen sollte, weil es ist absolut im Bereich des Möglichen.
Voll, absolut.
So, und jetzt mit etwas, was du wahrscheinlich nicht so logisch findest, jetzt kommen wir nämlich zu Baba Vanga.
Den Baba Vanga.
Weil wenn wir nicht ein bisschen auch auf diesen paranormalen und mystischen Aspekt eingehen. Denn jetzt kommt eine Frau ins Spiel, deren Name auch dieser Tage eben sehr oft wiederfällt. Wie schon jetzt 100-mal gesagt, Baba Vanga. Das ist eine bulgarische blinde Mystikerin, die Ende 1996 verstarb und sie ist berühmt-berüchtigt für zahlreiche Prophezeiungen. Sie hat zum Beispiel 9/11 vorhergesagt angeblich und die Tschernobyl-Katastrophe. Also das sind ihre zwei großen Highlights. Unter ihren vielen Weissagungen findet sich auch eine besonders ominöse für das Jahr 2025.
Mhm.
Wie schon am Anfang angeteasert, hier ein Zitat. Die Menschheit wird Kontakt mit außerirdischem Leben aufnehmen, was möglicherweise zu einer globalen Krise oder Apokalypse führt.
Uiuiui. Ui, ui.
Und hat halt auch in den esoterischen und Mystery-Kreisen natürlich sehr für Furore gesorgt. Und du darfst jetzt Bild 4 öffnen, das ist Baba Vanga alt und jung.
Baba Vanga. Mhm. Ich sehe zwei Porträtaufnahmen, rechts jung, links alt. Und er fühlt, glaube ich, urviel Klischees über, wie Seherinnen ausschauen. Man erkennt, dass sie blind ist. Wie soll man es beschreiben? Es macht Sinn. Es macht absolut Sinn.
Sie schaut schon gruselig aus.
Ja, voll. Vor allem natürlich, es wurde auch viel gemacht. Das ist gerade das rechte Bilden oder so mit diesen Kontrasten. Also mit diesem hellen Weißkontrast ist halt ganz crazy und ist halt angstentflößend. Und links sehe ich halt irgendwie so ein altes Mutterl mit irgendwie im Hintergrund steht sie, glaube ich, jemand gerade mit Blumen an, die wahrscheinlich übergeben werden. Und ja, einige Klischees, wie gesagt, werden erfüllt.
Genau, ja, so könnte man das sagen. Ach, es ist immer so schade, dass TikTok auch immer alles wirklich, oder ich habe wirklich das Gefühl, TikTok ist so, egal was ich sehe, das glaube ich schon mal nicht. Also wenn es von TikTok ist, irgendwie, das ist echt ganz selten, die nehmen immer nur das, was irgendwie gut klingt oder was irgendwie so ein Entertainment hat und das stimmt so, finde ich. Also man, weil oft denke ich mir, ah, das ist spannend für eine Folge für uns und wenn ich dann rein recherchiere, so oft stimmt das nicht. Und ich glaube, das ist nur ein kleiner Appell da draußen auch wirklich. Also was ihr auf TikTok seht, was dieses Mystery-Thema betrifft, es ist sehr schwer, da die Perlen rauszupicken, die irgendwie eine Form von Wahrheit haben. Aber natürlich ist es schon klar, dass das Ganze befeuert hat, auch diese Baba Vanga-Geschichte wieder, dass jetzt wirklich Ende 25 so ein mysteriöses Objekt nicht aus unserem Sonnensystem auch noch eintritt, ist schon ein sehr interessanter Zufall, was das natürlich extrem beheizt.
Stimmt, absolut. Vor allem, weil es eine sehr spezifische Aussage ist.
Absolut. Und mit dem Jahr und eben und Ende, und das geht sich genau noch aus mit November.
Voll. Meine einzige, wie soll man sagen, potenzielle Kritik wäre, sagen wir, es gibt da draußen 1000 SeherInnen. Okay?
Und ach, du meinst, ich glaube, sie statistisch.
Naja, natürlich. Irgendwer wird schon 2-3 Mal recht haben. Also, das wäre halt der einzige Kritikpunkt, dass es Wahrscheinlichkeit ist.
Ja, eh. Kann man so stehen lassen. Ja, aber nichtsdestotrotz, man merkt ja irgendwie, dass uns das catcht, und wie lange uns dieser Gedanke begleitet, total. Dass da draußen noch irgendwas oder irgendwer ist.
Und ja, weil es halt nur mal so wenig Unerforschtes und Unerklärtes gibt. Also de facto 2 Dinge. Was ist am Meeresgrund und was ist da oben? Und da oben ist halt verdammt viel Platz und ganz viel Fragezeichen. Weil du zuerst gesagt hast, so von wegen, dieses Wissen wurde uns irgendwie gebracht. Das ist der nächste Aspekt, dass so viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach nicht erklärbar sind auf natürliche Art und Weise. Und das sind dann natürlich auch schöne Wege, das Ganze ja irgendwie begreifbar zu machen. Und da mischt sich halt dazu, dass absolut Sinn macht, dass da draußen irgendwas ist.
Da sind wir ja wirklich auf einer Linie.
Ja, komplett. Und ich freue mich ja schon irgendwie ein bisschen drauf.
Also ich hoffe auch, dass ich das erlebe.
Voll,
noch. Das
wäre also, ich voll. Also ich glaube, es wäre unser Ende.
Ja, auf jeden Fall das Ende von der Welt, wie wir sie kennen, das auf jeden Fall.
Also es wäre das Ende und da gibt es irgendwie nur wenig Szenarien. Also entweder ich sehe mich da schon so als Aliensklave oder es ist sowieso vorbei.
Ja, oder ich sage denen, take me home.
Ja, wie schön.
Das ist dann meine Antwort. Aber ich finde es ja auch spannend, dass auch dieses Thema dann in Kinofilmen kommt. Weil ich weiß, hast du die Fantastic Four schon gesehen?
Na.
Mir hat er wirklich gefallen. Es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich glaube, ich nehme nichts raus, weil das ist im Trailer hier zu sehen. Eigentlich ganz genau alles, was wir hier jetzt besprochen haben, kommt dort vor, weil dort ist es so, dass der Silver Surfer heißt das in dem Fall. Ist es ja Genau, ist es diesmal die weibliche Form davon, kommt ja dann als Herold sozusagen runter auf die Erde und verkündet, dass praktisch eine außerirdische Form, der Galactus, jetzt da ist und dass wir dem Untergang geweiht sind. Also das ist ja mal so die Grundstoryline. Und ich denke mir, eigentlich nichts anderes, wenn könnte man jetzt auch 3i Atlas interpretieren. Das ist jetzt noch nicht das Mutterschiff, nur eine Sonde oder irgendetwas, das halt mal den Erstkontakt macht in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer der ausschaut. Aber jetzt würde mich natürlich schon noch interessieren, Tommy, wie würdest du reagieren, und weil wir ja bei den Nachtschatten sind, wenn die Schlagzeile lautet, ein außerirdischer Bote verkündet das Ende der Erde oder dass die Aliens uns jetzt im Blick haben.
Na gut, meine erste Reaktion wäre, dass ich die anrufe.
Ach, immer, das freut mich natürlich.
Na wirklich, das wäre mit absoluter Sicherheit. Bevor ich jetzt irgendwie wen aus meiner Familie anrufe, rufe ich die an. 100 Pro. Weil dann ich würde mich auf das Gespräch freuen. Und ich würde mich sehr freuen, wie sehr du mich verarschen würdest.
Ich würde auch so eine Telefonkette auslösen von allen Leuten, die mir immer gesagt haben, wie absurd das ist mit Aliens und so.
Ja. Boah, und dann echt schwierig. Also.
Ja, aber würdest du zur Arbeit gehen zum Beispiel?
Ja, es ist urschwer zu sagen. Ich glaube, es kommt dann echt irgendwie ein bisschen drauf an. Da gibt es ja verschiedene Szenarien. Wenn die Schlagzeile ist, es ist fix, es ist außerirdisch, es ist sozusagen lebend, sage ich jetzt einmal. Ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht zur Arbeit gehen. Nein, weil dann würde ich
alle bleiben.
Na fix. Also warum soll ich denn arbeiten gehen? Also dann hänge ich halt vom Fernseher. Oder ich schreibe da alle Kolleginnen und Kollegen an, dass wir da irgendwie Livestreaming machen.
Ah ja, auch gute Idee.
Aber ich glaube, wenn das andere Szenario ist, so wie in dem einen oder anderen Hollywood-Blockbuster, dass so dieses Schiff schon irgendwie über uns irgendwie sichtbar steht.
Ach ja, der Klassiker.
Ja, genau. Ja, dann wird's kritisch, weil dann bricht halt auch instant die Zivilisation zusammen oder beziehungsweise Chaos aus. Also dann wird halt gehamstert und also dann wird es halt schier.
Wahrscheinlich die Plündereien gehen dann los.
Aber wer weiß, das wird wahrscheinlich sogar schon starten, wenn es einfach nur bestätigt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da austicken oder die Gesellschaft austickt.
Ja, klar. Und auch so in Lager teilt, dann gibt es die einen, die wahrscheinlich feiern und gar nicht erwarten können, dass die ankommt und die anderen, die dann...
Stimmt.
Also das teilt sich dann auch sicher ganz schnell wieder in Lager.
Ja, und ich glaube, ich wäre eher passiver und schauen wir da mal die Streams an.
Ja, apropos, ich bin sehr froh, für unsere zukünftigen Spukermittlungen haben der Tommy und ich ja ganz interessante Sachen aus Amerika bestellt, was...
Die teilweise nur am Zoll hängen.
Ja, meins ist jetzt gekommen.
Also nur ganz kurz, mein Real Talk. Wir bestellen da den krassesten, verrücktesten Wahnsinn aus Amerika, um euch da zu unterhalten und kämpfen uns da wirklich ab mit den diversen Zöllen auf diesem Planeten.
Ja.
Danke Trump für nix. Ich will mein Spukzeug haben. Lass mein Spukzeug durch die Grenze.
Aber was ich cool fand, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe ja auch so ein Ghost Radio bestellt praktisch, wo man auch so Stimmen hören kann und angeblich... Und das hat aber auch die coole Funktion, dass es wirklich so ein Uraltradio ist. Das heißt, wenn alle so Systeme zusammenbrechen mit Antenne und so wieder, finde ich eigentlich ganz cool, dass es auch so ein bisschen Prepper-mäßig ist. So 2 für 1.
Ja,
ich kann damit paranormale Ermittlungen führen und mich in der Apokalypse vielleicht noch irgendwie zumindest informieren.
Wie würdest du reagieren?
Boah, ja, mit dir telefonieren. Nach dem Telefonat würde ich mir wahrscheinlich... Ich werde mir mal was zum Trinken machen und dann würde ich schon mal mir einige Gedanken drüber machen. Ich würde mich vor allem informieren, wo die vermuteten Erstkontakte sind, so auf der Erde. Also wo man annimmt, dass sie...
Kramat-Neusiedl.
Genau. Und dann mal schauen, ob das so in meiner Reichweite ist und dann würde ich schon mal schauen, wie die Leute so reagieren. Und ich glaube, ich werde auch in so einer eher Beobachterrolle am Anfang. Aber das mit dem Hamster natürlich, ich glaube, das wäre eine Sache, die man beobachten muss, auch für sich selber, dass man dann irgendwie gewappnet ist.
Ich lasse die Leute plündern und plündere dann bei den Leuten.
Schön.
Na wirklich, was soll ich mich da im Supermarkt catchen?
Ja, hast recht. Catch die lieber mit den
Leuten. Natürlich, eins gegen eins.
In ihren Habitaten.
Eins gegen eins, viel besser.
Auge um Auge, altes Testament. Sehr schön, dass wir das auch noch reingebracht haben in die Folge. Ja, und damit sind wir am Ende mit dieser kleinen News.
Ich liebe es ja. Ich liebe die News-Sendungen ja total, wenn mir solche Themen auch extrem abholen, weil sie natürlich auch massiv aktuell gerade sind. Also mein Feed ist ja durchaus auch jetzt nicht übervoll damit, aber ich kriege schon einiges ausgespielt. Ja, ich liebe das Thema UFOs. Vielen, vielen Dank für die super Recherche. Ich habe eh noch mal eine Sache zu sagen, und zwar, so, ihr draußen da, jetzt werde ich schnupfig wieder ein bisschen, gell? Das sagt ihm sehr wie gerade, wenn ich schnupfig bin.
Aber du hast gut durchgehalten.
Wir planen ein kleines neues Format und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich habe eine riesengroße Bitte an euch. Und zwar droppt uns, wurscht, ob das in das Kommentar ist oder als Privatnachricht auf Instagram ist, eure krassesten Horrorfilme. Also ich will wirklich nur den absoluten Shit von euch. Also kommt es mir jetzt nicht irgendwie mit Blair Witch Project oder sowas, sondern wir wirklich die härtesten an. Sebi und ich werden nämlich Horrorfilm schauen.
Ich will aber schon auch die anderen. Ich will nicht nur die härtesten, ich möchte auch schon diese Psycho-Geschichte.
Ja, nein, ist ja völlig, also wir brauchen jetzt nicht nur Splatter-Wahnsinn, aber es geht ums Fürchten. Es geht, schau, euer Ziel muss sein, ich gebe euch jetzt die extrem ehrliche Information, ich gack mich bei Horrorfilmen massiv an. Also ich habe wirklich Angst. Aber für diesen Podcast und vor allem für den Sebi lassen wir auf das Experiment ein, gemeinsam mit ihm in einer Schüssel Popcorn mir Horrorfilme anzuschauen. Aber wenn, dann will ich es halt richtig haben. Also, her damit.
Sehr gut, danke für den Aufruf. Ich bin nur nicht so sicher, ob das so gut ist, dass wir das machen, bevor wir unsere Spukermittlungen machen. Oder so gescheiter danach, damit wir nicht ganz so geframed sind. Aber es ist Recherche vielleicht.
Es ist Recherche, absolut.
Vielleicht können wir da das eine oder andere lernen dabei.
Und ich schaue mal, wo mein Limit ist.
Ja, und damit, liebe NachtschwärmerInnen, ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Wie gesagt, ein kleiner Einschub aufgrund dieses aktuellen Themas. Aber ich hoffe, wir konnten euch hier ein bisschen einen guten Einblick geben, worum es da geht und dass es letztendlich wahrscheinlich ein Komet ist.
Hoffen wir das Beste.
Egal
in was für Richtung.
Genau, nichtsdestotrotz, das mit der Sonne und so finde ich schon eigenartig. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich irgendeine Form pilotenmäßig anwesend ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Art von Analyse oder eben eine Sonde ist, die irgendwas ausspioniert. Das kann ich mir schon vorstellen.
Sind wir gespannt auf den...
Ende November.
Auf den Ende November. In diesem Sinne, Pussy Pussy.
Und wir blasen die Chakra-Kerze aus. Habt einen schönen Abend.